mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr habt es eben gehört im Evangelium. Johannes ist zu den Menschen gekommen. Er hat ihnen vorgehalten, wie ihr inneres Leben aussieht und hat sie zur Umkehr gerufen. Aber statt zu trauern und zu weinen, reagieren sie nicht. Und dann ist Jesus gekommen und hat mit ihnen gefeiert und hat die Kranken gesund gemacht und die Traurigen fröhlich gemacht und hat ihnen aufgespielt wie zum Tanz, und dann freuen sie sich nicht. Weder richtig trauern noch richtig freuen. Das ist doch schlimm, oder? Und das ist ein alter Streit, der durch die Christenheit geht. Wie soll man Gott ehren und lieben, indem man sich lossagt von den Dingen der Welt, durch die Weltverleugnung, oder indem man sich voll in sie hineingibt? Und diesen Streit haben auch schon größere Geister als wir geführt. Und es gibt da einen berühmten Streit zwischen Sören Kierkegaard und Martin Buber, die zwar nicht gleichzeitig gelebt haben, aber aufeinander reagiert haben. Und das kam so: Der dänische Philosoph Kierkegaard, der merkte irgendwann, dass er einen besonderen Auftrag von Gott hat. Sein Auftrag war es, als Einzelner sich gegen die verbürgerlichte, angepasste dänische Staatskirche zu stellen, die etwas Christentum nannte, was damit überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Einfach die bürgerliche Moral und Gesellschaft absegnete. Und Kierkegaards Auftrag von Gott war es, sich mit dieser Gestalt des Christentums als Einzelner radikal anzulegen und sie bloßzustellen. Und tatsächlich, er hat eine neue Theologie und eine neue Philosophie auf diesem Weg begründet. Aber er merkte, wenn ich diese Berufung leben will, muss ich meine Verlobung mit Regine Olsen lösen. Ich kann das nicht beides zugleich schaffen. Liebe zu Gott in dieser titanischen Aufgabe, das geht bei mir nur unter Verzicht auf mein weltliches Glück, auf menschliche Liebe und Partnerschaft. Also hat er die Verlobung zu der Frau, die er sehr liebte, aufgelöst. Martin Buber hat sich später typisch jüdisch darüber wahnsinnig aufgeregt. Und er sagt, das ist ganz verkehrt, dass man die Welt verleugnet, um Gott zu lieben. Im Gegenteil, die Schöpfung ist keine Hürde auf der Bahn zu Gott, sie ist die Bahn selber. Durch Gottes wunderbare Schöpfung kommen wir zu ihm. Sie, die Frau, war die Abgesandte Gottes an Sören Kierkegaard. Die Liebe zu Gott wird nur durch die Hingabe an den Menschen offensichtlich. Und wenn er Regina aus seinem Leben wegschafft, so hat er zusammen mit ihr auch Gott aus seinem Leben weggeschafft. Solch eine Liebe ohne seine Frau umarmt das Leere. Vielmehr wäre es der Weg, Gott zu lieben, dass man sich hingibt an die Menschen mit Leidenschaft und Naivität. Und nur auf diese Weise, durch Hingabe an andere, kann der Einzelne durch die Welt hindurch Gott erschauen. Wer hat jetzt recht von den beiden? Ich schlage mich mal erst auf Kierkegaards Seite. Christsein ist eine totale Absage an diese Welt, und die Ewigkeit ist das Einzige, was zählt. Darum schreibt der Apostel Johannes, 1. Johannes 1, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hochmütiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also, du kannst den Willen Gottes nur tun, indem du dich lossagst und löst von dem, was diese Welt zu bieten hat. Und genauso sagt Jesus zum reichen Jüngling in Matthäus 19, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und dann komm und folge mir nach. Er konnte es nicht behalten, wenn er Jesus folgen wollte. Als der reiche junge Mann, auch so eine Art reicher Jüngling, Franz, aus dem Krieg zurückkam, traf ihn dieses Jesuswort tief ins Herz. Und er gab wirklich alles auf, was er hatte, sein riesiges Erbe, seine Ehre als einer der angesehensten Bürger von Assisi, Und auf dem Marktplatz zog er seine Kleider aus und gab sie seinem Vater zurück und kleidete sich in ein braunes Leinentuch, weil er nichts mehr aus dieser alten Welt mit sich nehmen wollte. Und stattdessen folgte er der Berufung Christi, der ihm gesagt hatte, bau meine verfallene Kirche wieder auf. Und durch ihn, durch Franz von Assisi, wurde eine Liebe freigesetzt, die Millionen Menschen inspiriert hat, unter anderem dann Elisabeth von Thüringen hier auf der Wartburg. Und ähnlich ging es Martin Luther. Als er bei Erfurt beinahe vom Blitz getroffen wurde, stand ihm schlagartig die Dimension der Ewigkeit vor Augen. Und ihm war auf einmal nur noch wichtig, was in Ewigkeit Bestand hat. Und da gab er seine glänzenden Karriereaussichten als Jurist auf und verließ die Welt und trat in das härteste Kloster der Stadt ein. Härte zu sich selbst um des Reiches Gottes willen, das ist manchmal unbedingt nötig. Die Absage an die eigenen Wünsche ist die Voraussetzung, um Gott zu lieben und Christus zu folgen. Warum ist das so? Warum muss jeder Christ etwas aufgeben, um Jesus folgen zu können? Askese ist christlich kein Selbstzweck. Sie ist nicht an sich gut, sondern wir müssen verzichten lernen, um für etwas Größeres frei zu werden. In dem beeindruckenden Film von Menschen und Göttern wird ein alter Mönch von einem jungen Mädchen gefragt, nachdem sie zusammen auf dem Feld gearbeitet hatten, fragt diese junge Frau ihn, warst du eigentlich auch mal verliebt? Und dieser alte Mönch gibt eine für mich sehr eindrucksvolle Antwort. Er sagt, ja, ich war mal verliebt, aber dann habe ich eine größere Liebe kennengelernt. Er hat eine größere Liebe kennengelernt. Und um der größeren Liebe willen war es für ihn richtig, die kleinere Liebe aufzugeben. Und auch dem reichen Jüngling wollte Jesus ja nichts Böses tun. Er wollte ihn auch nicht ärgern oder quälen. Er wollte ihm auch nicht mies machen, was er geerbt oder erworben hat. Das heißt sogar, Jesus gewann ihn lieb. Er sah ihn an und gewann ihn lieb. Aber er wollte ihm eine größere Aufgabe geben, den Dienst an den Menschen in der Ausbreitung von Gottes Reich statt der Sorge für das eigene Vermögen. Weltverleugnung ist christlich kein Selbstzweck. Sie ist nicht an sich heilig, sondern sie dient dazu, von falschen Göttern frei zu werden. Vom Götzen des Eigentums, das uns beschäftigt und dauernd in Atem hält, von Genüssen, die unendlich Zeit und Aufwand kosten, auch manchmal von Beziehungen, die uns fesseln und binden. In der Barmer Theologischen Erklärung, einem unserer Bekenntnisse im Gesangbuch, ihr könnt, wenn ihr wollt, mitlesen, auf Seite 1579 steht im oberen Absatz, genial von Karl Barth formuliert, durch ihn, durch Jesus Christus, widerfährt uns frohe Befreiung von den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Toll, dass das hier viele erkannt haben. Viele, die eine Stunde früher da sind, die unter der Woche freiwillig kommen und hier üben und vorbereiten, um dankbar Gott zu dienen. Und die andere Dinge dafür zurückstellen, eigene Vergnügungen, eigene Leidenschaften, eigene Hobbys, um Gott zu dienen aus Dankbarkeit. Toll auch, dass es so viele Kandidaten für die kommenden Gemeindeleitungs- und Gemeindekirchenratswahlen gibt, dass wir sie gar nicht alle wählen können und auf jeden Fall genügend Stellvertreter haben werden. Weltverleugnung ist aus diesem Grund wichtig für jeden von uns, eine christliche Übung, dass wir frei werden für das Größere, was Gott mit uns vorhat. Und das Zweite ist, Loslassen ist eine Übung zur Vorbereitung auf unser eigentliches Ziel. Unser eigentliches Ziel ist nämlich nicht das maximale Glück in diesem Leben, wie wir oft immer wieder meinen, ich auch, sondern das eigentliche Ziel ist die Vollendung unserer Persönlichkeit, wenn wir bei Jesus sind, in der Gegenwart Gottes. Und diese erneuerte Persönlichkeit, die zu der wird uns Jesus machen, als die er uns ursprünglich gedacht hat. Und dort werden wir nichts mehr brauchen von dem, was wir jetzt so alles ansammeln. An Ansehen bei Menschen, an Wissen, an Titeln, an Rechten und Anwartschaften. Wir werden auch manche Menschen nicht brauchen, die uns jetzt lieb und wichtig sind und erst recht nicht all die Gegenstände, die wir besitzen und hüten. Wir sind in diesem Leben unterwegs wie Pilger und unser Heim ist nicht in dieser Zeit, wie es in einem alten Gesangbuchlied heißt. Das gilt es jetzt schon einzuüben, durch das Loslassen von äußeren Dingen. Ich habe mit meinen Eltern jetzt in den Tagen darüber geredet, wie alte Menschen manchmal radikal loslassen müssen, was sie in einem großen Haus hatten und dann plötzlich in ein kleines Zimmer umziehen und fast nichts mitnehmen können. Oder von den Diakonissen, die oft nicht mehr Eigenes besitzen, als in einen großen Koffer hineinpassen würde. Auch die Jahreslosung redet davon, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nach und nach lassen Pilger alles zurück, aber der Verlust wird zum Gewinn durch Jesus. Christus befreit uns von den gottlosen Bindungen und wir sollten uns fragen, wo bin ich noch so gebunden? Welche Themen, Hobbys oder Dinge nehmen meine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch, dass für den Dienst an Gottes Geschöpfen nicht genügend Raum bleibt? Kein Raum bleibt fürs Gebet, fürs Bibellesen, für die Gemeinschaft. Wir sind so beschäftigt mit uns selber, dass nur wenig Fantasie, Zeit und Energie übrig bleibt, dafür, wo Gott uns wirklich braucht. Mir fiel eine Kollegin in Brandenburg ein, die mitten während des Bosnienkrieges eine muslimische Familie aufgenommen hat. Diese Familie hätte niemals nach Deutschland einreisen dürfen. Sie hätten auch kein Asyl bekommen, weil sie nicht individuell politisch verfolgt worden, sondern einfach nur im Bürgerkrieg erschossen werden. Das ist kein Grund, um nach Deutschland zu fliehen. Aber weil diese Kollegin sich persönlich verpflichtet hat, für die Krankenversicherung und den Lebensunterhalt dieser muslimischen Familie zu bezahlen, darum durften sie herkommen und sind hier geblieben, bis der Krieg zu Ende war. Das war von Seiten dieser Frau ihre Übung in Weltverleugnung, eine Absage an gottlose Bindungen zum Dienst an anderen Menschen. Aber es gibt auch die andere Linie, die Linie von Martin Buber. Auch die gibt es bei Jesus. Und wer die nicht sieht und lebt, dessen Askese wird eng und missgünstig, gesetzlich und unfrei. Jesus sagt, ihr habt es gehört, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Das Christsein ist auch ein Freudentanz, ein Tanz über die Gegenwart Gottes bei uns. Christsein ist Hingabe an Gottes Welt, dankbare Freude und Genuss an seinen Gaben. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, sagt Gott dem Herrn Dank alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor 14 Tagen war ich mit unseren Konfirmanden beim Konfi-Camp. Für den Abend war ein bemerkenswerter Gast eingeladen, der seine Lebensgeschichte erzählt hat. Er hat über anderthalb Stunden geredet und die 130 Konfis waren die ganze Zeit so leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Das an sich ist schon ein Wunder, ja? Wenn die mal 10 Minuten leise sind, aber anderthalb Stunden, ja? Wahnsinn. Dieser junge Mann, dieser inzwischen nicht mehr junge Mann, der ist ungefähr so alt wie ich, der wurde als Kind brutal. Nee, es ist eine ernste Geschichte. Aber es ist eine schöne Geschichte. Deshalb erzähle ich sie euch. Er wurde als Kind sehr brutal behandelt von seinen Eltern und er hat auch andere brutal behandelt, das hat er ziemlich früh gelernt. Und er ist in den 90er Jahren zum Chef einer Bande in Berlin aufgestiegen, die in Kooperation mit der russischen Mafia darauf spezialisiert war, Autos zu knacken und nach Russland zu verschieben. Einer von ihnen hat extra an der TU Verfahrenstechnik studiert, um besser rauszukriegen, wie man diese Autos schneller knackt. Ja. Und die Sache wurde immer krasser, immer extremer und er hat sogar jemanden erschossen im Laufe dieser Jahre. Und irgendwann kam er dann tatsächlich ins Gefängnis und las in der Bibel und Gott redete zu ihm. Er hat sogar akustisch die Stimme Gottes gehört, sagt er, und er hat viele Tage geweint und gebetet. Und als er wieder Freigang hatte und nach diesem Erlebnis auf den Gefängnishof kam, sah er etwas, was er vorher nie gesehen hatte. Da blühte eine Linde. Die Linde war schon immer da gewesen, aber er hatte sie nicht registriert. Und er entdeckte, wie schön ist dieser Baum. Warum habe ich den noch nie vorher gesehen? Ich bin ja wie blind durch die Welt gelaufen. Merkt ihr, was Gott als erstes mit ihm getan hat? Das finde ich so toll an der Geschichte. Gott lässt uns die Freude an seiner schönen Welt entdecken. an seinen schönen Menschen. Alle Glücksgefühle bekommen plötzlich einen Absender. Jeder Schmetterling, jeder tolle Ausblick ist eine Botschaft der Liebe Gottes. Jesus sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an. Seht die Lilien auf dem Felde an und erkennt in ihnen Gottes überschwängliche Fürsorge, Fantasie und Liebe. Und vom ersten Zeichen, das Jesus getan hat, vom ersten Wunder, heißt es im Johannesevangelium, das war eine Hochzeitsfeier. Das ist programmatisch, dass Jesus als erstes auf einer Hochzeitsfeier war. Und er verwandelt Wasser in Wein, das ist sein erstes programmatisches Wunder, in unmoralisch riesige Mengen von Wein. Ja, das ist nicht mehr vertretbar. Ja, nicht abgezählt, kleinkariert, erbsenzählerisch, sondern totaler Überfluss, totale Verschwendung. Das ist die Art von Jesus. Es ist Hochzeitszeit, der Bräutigam ist da. Singen und spielen, der Tod ist besiegt. Jeder Gottesdienst ist eine Siegesparty über den Tod, ein kleines Osterfest. Und als die Sünderin ihr Salböl ausgießt über Jesu Füße und die anderen sich empören und sagen, das ist doch Verschwendung, so was Kostbares, so viel Geld für so einen Unsinn, da sagt er, nein, so ist die Liebe. Liebe ist verschwenderisch. Es ist die Großzügigkeit Gottes. Und an der sollen wir uns freuen und sie feiern. Das Reich Gottes ist ein prächtiges Festmahl, zu dem es eine Ehre ist, eingeladen zu werden, sagt Jesus in Lukas 14. Das Leben in dieser Welt ist ein Fest und wir ehren den Gastgeber nicht, wenn wir diesen Genuss ausschlagen. Er wartet auf unsere Freude. Er wartet auf unsere Dankbarkeit, dass wir mit Lust und Begeisterung oder wie Martin Buber sagt, mit Leidenschaft und Naivität die Gaben genießen, die Gott uns schenkt. Die Gemeinschaft, die Liebe, neue Menschen, die wir kennenlernen, Hab und Gut, Erlebnisse, Urlaub. Wenn Jesus uns aufspielt, dann sollen wir gefälligst tanzen. Und wer miesepetrig in der Ecke sitzt, der ehrt Gott nicht damit. Wir haben in Deutschland eine Tradition von Arbeits- und Bußchristentum, das ist wirklich zum Auswandern, finde ich. Und ich finde es wichtig, Luther ist nicht im Kloster geblieben. Luther ist aus dem Kloster herausgegangen, obwohl die Entsagungsfähigkeit, die er dort gelernt hat, ihn dann erst befähigt hat, das große Werk Gottes zu vollbringen, zu dem er berufen war. Aber er hat, wie Martin Buber erkannt, Gott will in den Menschen geliebt sein, in seinen Kindern, in seiner Frau, in der Freude an Essen und Trinken, in einer ausfüllenden Arbeit. Gerade indem ich die Gegenwart Gottes in den Alltag der Welt trage, wird das Evangelium zum Salz und zum Licht, nicht indem ich es hinter hohen Klostermauern verberge. Ein Kirchenhistoriker hat den tollen Satz gesagt, der Gang Luthers aus dem Kloster ist der größte Angriff auf die Welt, der seit dem Urchristentum geführt wurde. Eine Gesellschaft wird verwandelt, wenn Einzelne die Wahrheit und Liebe Christi in sie hineintragen. Und die Frage an uns ist, wo ist meine Linde, die ich noch entdecken muss? Wo ist die Schönheit Gottes in meinem Leben, an der ich mich noch nicht genügend freue? Wo bin ich noch stumpf und taub gegenüber der Schönheit, die Gott in meinem Leben entfalten möchte? Wo gönne ich mir und anderen nicht, was er überschwänglich, verschwenderisch schenkt? Wo bin ich eng und kleinmütig, wo er weit und herrlich ist? Wer hat nun endlich recht, Martin Buber oder Sören Kierkegaard? Sollen wir Gott lieben durch Absage an die Welt oder durch Freude an der Welt? Darauf gibt es zwei Antworten. Die erste ist, es gibt verschiedene Berufungen. Jeder Mensch hat einen anderen Weg. Wer möchte sich erdreisten, Kierkegaard zu sagen, er habe einen Fehler gemacht? Hätte er Regina Olsen geheiratet, hätte er diesen Kampf gegen ein angepasstes Christentum nie führen können. Er hätte der Menschheit nicht geben können, was er gab. Und Jesus selber hat gesagt, einige werden um des Himmelreiches willen auf die Ehe verzichten. Einige. Das gibt es ja auch im profanen Bereich. Es gibt keine großen Erfolge ohne Askese. In der Wissenschaft nicht, in der Wirtschaft nicht, nirgendwo. Ohne Verzicht, ohne Fokussierung, ohne Härte gegen sich selbst, ohne Konzentration wirst du nie Erfolg haben. Wer sich nicht selber diszipliniert und sein eigenes Fleisch bezwingt, der wird es nicht weit bringen. Wie Thomas Mann sagt, man kann kein Lebenswerk schaffen und ein Bon Vivant sein, einer, dem der Lebensgenuss das Wichtigste ist. Die andere Antwort steht in Prediger 3. Jegliches hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Aufbauen hat seine Zeit und Niederreißen hat seine Zeit. Es gibt blühende Sommer im Lebenslauf und es gibt eiskalte Winter. Darum sollen wir uns freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Jedes zu seiner Zeit. Dietrich Bonhoeffer sagt, und ich finde das Zitat so genial, ich habe es ins Blättchen gedruckt, damit ihr es mit nach Hause nehmen könnt. Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes, irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott. Ist das gut gesagt? Nicht frömmer sein als Gott und sich dankbar daran freuen. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass das Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.